SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen, hier sind wir wieder bei Fakt ab. Eine ganze, gesamte, lange Woche Wissenschaft. Das ist unser Titel. Mit Sina Kürz.
Und mit Julia Nestlen am anderen Ende. Und Sina, heute hören wir uns um einiges wacher an als letztes Mal, glaube ich.
Genau. Ja, das liegt daran, dass wir jetzt nicht 6 Uhr morgens haben. Das ist nicht die Morning-Folge, Morning-Podcast-Folge. Nee, wie viel haben wir da aufgenommen? Um 9 oder so? Ich weiß gar nicht.
Nee, um 8.
Und es war 8 Uhr,
Leute. Und dann auch noch um 7 aufstehen. Das, also letzte Woche waren wir wirklich ganz müde, aber heute wieder mit wacheren
Stimmen.
Du klingst wie
eine Studentin. Also eigentlich ist es gar nicht so früh. Wobei, wir waren ja die ganze Nacht noch wach. Okay, eben. Aber es soll nicht um diese Folge, um die letzte Folge gehen, sondern um diese Folge.
Genau. Und erste Frage gleich mal an dich, Sina. Wenn du sagst, heute bist du wach und ausgeschlafen, dir geht's gut. Was wäre denn so ein Smiley, der so dein Tagesgefühl zusammenfasst?
Also erstmal, das habe ich nicht gesagt, ne?
Okay. Aber was ist, ich nehme Frage an, du bist wach und ausgeschlafen. Okay.
Wie ich mich als Smiley, du meinst Emoji. Das ist nämlich
Emoji.
Genau, Emoji. Das ist nämlich auch so ein typisches Boomer-Ding, ne? Dass man natürlich Smiley sagt, obwohl man Emoji meint, ne?
Ja, ich bin peinlich, bekannte Boomerin in
peinlich,
dem Podcast.
Peinlich, Julia. Also der Emoji, mit dem ich mich jetzt identifizieren würde, warte, ich muss mal gerade eine App öffnen, in der ich all diese, das, was so leicht gerötete Wangen hat und die Augen geschlossen und so freudig schaut.
Ja, das finde ich auch gut. Ja. Okay, verstehe ich. Ich frage dich nach dem Smiley, weil diese Woche war der Smiley in allen Schlagzeilen, denn der Smiley hatte Geburtstag. Also nicht die Emoticons, sondern der Smiley, der Ur-Smiley, ne? Punkt, minus, Klammer, Kommastrich. Dieser Smiley, der hatte Geburtstag. Und wir können jetzt praktisch eine virtuelle Geburtstagsmessage an ihn schicken mit einem Smiley. 19.09.1982 hat dieser Ur-Smiley das Licht des Internets erblickt, wenn man so sagen möchte. Und alle, die jetzt natürlich auch schon eine Weile das Internet nutzen, werden vielleicht sagen, Moment mal, du sagst 82, das WWW ist doch erst in den 90ern gekommen. Mhm. Ja, ist korrekt, aber es gab ja auch noch so Vorformen des Internets. Und in dieser Vorform des Internets, im sogenannten ARPANET, ist ARPANET. Dieser Smiley entstanden. Also es geht um den Informatiker Scott E. Fallman. Das ist ein Informatikprof aus den USA. Der war unter anderem am MIT schon, dann an der Carnegie Mellon University, auch in Pittsburgh und so. Und die Informatikerinnen und Informatiker dieser Welt, die haben damals dieses ARPANET, das kam vom Militär, dann bekommen und konnten damit sich schon so ein bisschen vernetzen. Es war dann gerade freigegeben. Mhm. Und die haben dann sozusagen digitale Pinnwände genutzt und sich da über Nachrichten dann eben ausgetauscht. Und die Community, so beschreibt es dieser Herr Fallman, war ausschließlich Nerds mit Hang zu Sarkasmus und schrägem Humor.
Ja, und alle das Problem, Hörer von Fakt ab sind gemeint.
Und das Problem, was es eben gab, ist, dass es immer auch jemanden gab, der aber alles missverstehen wollte. Man kennt's. Und das ist wirklich, also die Erfindung dieses Smileys oder wie da eben das erste Mal viral gegangen ist, das ist wirklich eine wunderbare Faktabgeschichte. Deswegen, ich lese einmal vor. Ja. Er erzählt, wir hatten in diesem Board absurde Hypothesen gerade diskutiert. Was passieren würde, wenn das Stahlseil unseres Aufzugs reißt und die Kabine sich im freien Fall befände? Wir haben diskutiert, ob ein Vogel darin dann kopfüber fliegen würde, ob eine Kerze in der Kabine ausgehen würde oder wie eine Pfütze Quecksilber auf dem Boden des Aufzugs auf den freien Fall reagieren würde. Und dann hat wenig später wohl ein Kollege auch drunter gepostet, der Aufzug ist aufgrund von Feuerschäden und Quecksilberkontamination für ein paar Tage außer Betrieb. Und ein toter Vogel lag wahrscheinlich auch noch drin. Und er hat dann halt for real Ärger vom Gebäudetechniker bekommen. Ja, weil ein Smiley gefehlt hat.
Ja, genau. Das muss man nämlich wirklich sagen. Dafür sind Smileys nämlich unglaublich wichtig, ne, um den Subtext rüberzubringen. Sagt man das so? Subtext?
Exakt, genau.
Genau.
Ja, und dann haben sie gesagt, okay, Leute, wir brauchen irgendwas, um auf unserem digitalen Pinboard irgendwie zu beschreiben, das ist jetzt gerade ernst gemeint oder nicht. Und es gab verschiedene Vorschläge. Ein Sternchen, was man dazu posten soll, oder ein Prozentzeichen, oder immer, wenn man was ernst meint, ein Ausrufezeichen. Und dann kam eben unser Informatiker, der Scott, und hat gemeint, also ich würde hier Doppelpunkt minus Klammer empfehlen. Ihr müsst es seitlich lesen. Und dann hat er aber noch hinzugefügt, also hier in unserem Fall ist es vielleicht ökonomischer, einfach die ganzen Sachen zu markieren, die wir nicht ernst meinen, mit dem Doppelpunkt minus Klammer auf, also das Traurige.
Klammer zu, Klammer zu. Ach so, Klammer auf.
Ah, ja. Klammer zu ist der freundliche und Klammer auf ist der nicht freundliche. Ja, und so war dieser Smiley geboren. Und er wurde dann, er ging viral sozusagen innerhalb dieses kleinen Boards. Und je weiter sich das ARPANET und dann auch später
viral,
das
ja.
Internet verbreitet hat, umso weiter wurde er dann ja einfach immer weiter mitgenommen. Und also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es der erste Mensch wirklich war. Es gab doch schon ewig Schreibmaschinen. Es gab doch schon ewig, keine Ahnung, Telegramme und so weiter, der das gemacht hat. Aber man muss halt sagen, er ist der Erste, bei dem man es wirklich nachweisen kann. Dieser Mensch hatte diese Idee in diesem Kontext und von da aus ist es dann viral gegangen. Ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass Kinder schon immer nicht früher auch Smiley-artige Gesichter gemalt haben. Also die werden ja wohl kaum irgendwie wie Monet schon perfekte Augen gemalt.
Ja, nee, klar, die haben dieses, das hieß das schon Smiley? Dieser gelbe Kreis mit den zwei Augen drin und der Nase und dem Mund. Das ist ja eigentlich der Ur-Smiley, oder?
Ja, sozusagen.
Den man natürlich nicht abbilden kann. Und das haben Leute ja schon immer irgendwo mal drauf gemalt, oder?
Eben. Und muss sagen, ne? Internet ohne Smileys bzw. Emoticons, die sich daraus entwickelt haben, das wäre heute überhaupt nicht mehr zu denken. Und es gibt natürlich auch ja eine ganze Wissenschaft rund um Emoticons, um Piktogramme und so weiter.
Mhm.
Ich habe das Ganze ja lustigerweise studiert, Medienforschung.
Piktogramme, ach so.
Und das ist auf jeden Fall, also ich sag's dir, man kann so viel dran rumforschen. Man kann forschen, benutzen bei Instagram-Posts Politiker genauso viele Smileys wie Schauspieler. Spoiler, nein, Schauspielerinnen und Schauspieler benutzen mehr Smileys.
Mhm.
Man kann gucken, inwiefern sind mittlerweile Smileys Teil von Rechtsprechung. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, Emojis im Privatrecht. Also wie sind Aussagen, die mithilfe eines Smileys geschrieben wurden, gemeint wurden.
Ja.
Ne, beispielsweise, wenn ich dir jetzt schreibe, Sina, ich komme gleich vorbei und raube dich aus, Zwinker-Smiley. Wenn das dann wirklich passiert, muss das natürlich vom Gericht behandelt werden und daraus gelesen werden, habe ich das jetzt ernst gemeint oder nicht, was? Mit Vorsatz oder nicht?
Ja. Nee, das macht voll Sinn. Also lustig, dass man sowas dann mit bedenken muss.
Man muss ja auch sagen, Emoticons oder Piktogramme insgesamt, wir kennen es ja auch vom Flughafen, die machen einfach Sprache auch inklusiver, weil natürlich einerseits Menschen, die nicht schreiben können oder die eine Sprache nicht sprechen, es auch verstehen können.
Ja.
Also das sind, oder auch mit einer Leserechtschreibschwäche oder wie auch immer. Es hat viele Vorteile und natürlich gibt es auch auf der anderen Seite, die Leute sagen, das verschandelt unsere Ausdrucksweise und man weiß gar nicht mehr, wie man dann besonders schön einen Liebesbrief schreibt.
Ach, die gibt's ja immer.
Die gibt's immer. Aber Leute, wir sind einfach nicht alle Shakespeare. Wir brauchen halt auch nicht unsere schöne Liebesbotschaft.
Also ich bin da ja auch wirklich sehr anspruchsvoll, muss ich sagen. Also wenn ich mit Leuten schreibe, gibt es schon bestimmte Emojis, die mir tierisch auf die Nerven gehen, wo ich auch wirklich aggressiv werde. Also den Emoji, den ich zum Beispiel wirklich nur ganz, ganz leicht dosiert nutze, ist der Emoji, der diese Tränen beim Lachen hat. Das ist ja so der maximal amüsierte Emoji.
Das ist
ne?
so der Millennials-Emoji. Ja, der wird viel bei so End-20ern, Anfang 30ern.
Ich finde es ganz schlimm, wenn Leute auf einen, sagen wir mal, soliden Witz mir dann fünf von diesen Emojis in einer Reihe zurückschicken, werde ich total aggro, weil ich denke, das ist nie im Leben liegst du jetzt da, hast Atembeschwerden vor Lachen, weil das ist das, was es mir so ausdrückt. Ich finde das einfach nicht richtig genutzt. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen.
Ja, das stimmt. Es gibt ja jetzt eine neue Version sozusagen dieses Smileys und man sagt, ich kann gerade nicht mehr vor Lachen. Das ist ja der Totenkopf wird ja auch so verwendet.
Echt? Ach krass.
Mhm. Ja. Also das habe ich von TikTok gelernt und man muss ja auch sagen, bestimmte Smileys werden ja von verschiedenen Generationen einfach mit einer verschiedenen Konnotation auch benutzt.
Das ist auch ein Forschungsgegenstand, würde ich sagen, ne? Also wie andere, ja, genau. Ja.
Also wenn mir meine Mutter irgendwie schreibt, hey, ich war heute im Garten, habe geerntet und mir zwei Auberginen geschickt. It's problematic.
Ja, genau. Oh, die Auberginen waren wirklich ich habe sie auch schon alle frisch abgewaschen und dann noch diese Wassertropfen dahinter, sind wir alle so, oh mein Gott, what is happening in this chat?
Ja, aber dazu gibt's auch Forschung. Ich habe eine gesehen, irgendwie Verwendung von Smileys in verschiedenen Generationen und so weiter. Die haben da Tausende untersucht und haben dann aber auch vor allem festgestellt, dass insbesondere die Menge der verwendeten Emojis, man nicht sagen kann, dass junge Menschen besonders mehr verwenden. Ich meine, jeder, der schon mal mit seinen Eltern WhatsApp-Nachrichten, vor allem mit Muddis oder mit Tanten WhatsApp-Nachrichten geschickt hat, weiß, die verwenden auch gerne viele.
Mm, no offense, aber ja.
No offense, ja. Also, ein Smiley, der mir ja im Moment auf jeden Fall noch fehlen würde, ist ein Smiley. Man hat ja Herzchen so ums Gesicht rum, irgendwie für verliebt, dann so Herzchen in den Augen, wenn man was toll findet. Herzchen an den Ohren brauche ich sehr dringend.
An den Ohren, wenn du Fucked Up hörst und dich wieder so freust.
Ja, oder wenn ich eine tolle Sprachnachricht von jemandem bekomme oder wenn ich einen neuen Podcast entdecke.
Ein internationales Forscherteam hat wieder ein bisschen einfache Addition genutzt, um mal aufzusummieren, wie viele Ameisen es eigentlich auf der Erde gibt. Eine Frage, die wir uns alle schon gestellt haben. Ich weiß nicht, wie oft du schon nachts wach lagst und dachtest, hä, Moment mal, wie viele Ameisen gibt es eigentlich auf der Welt? Das ist eine gute Frage.
Sina, ich hab direkt, kennst du Sesamstraße, Grafzahl? Ach so. Eine Ameise.
Also hat er das so gemacht? Das
habe ich leider nicht. Ja, der zählt immer so, sorry.
Ja, Grafzahl zählt, weiß ich. Aber zählt er auch echt explizit Ameisen?
Nein, er zählt Dinge und dann macht er immer so eine. Naja. Okay,
ja, vielleicht war er auch beteiligt, ist ja ein internationales Forscherteam. naja, auf jeden Fall haben die ganzen Forscher 450 Studien durchgearbeitet und kommen jetzt insgesamt auf das Ergebnis, es gibt 20 Billiarden Ameisen.
Das ist wie viele Nullen sind das?
Das sind 15 Nullen, 10 hoch 15 ist das. Eine Billiarde.
Wie viele Fußballfelder sind?
Nein, wie viel Döner? Naja. Wie viel, eine Billiarde sind 1000 Billionen. Aha. Und eine Billion sind 1000 Milliarden. Und eine Milliarde waren 1000 Millionen und so weiter. Also man kriegt es ungefähr hin. Ne? Ich finde es besser zu verstehen, wir haben jetzt ungefähr 8 Milliarden Menschen auf diesem Planet. Mhm. Auf einen Mensch kommen 2,5 Millionen Ameisen.
Ach je, wo sind diese ganzen Ameisen? Ja.
Die meisten sind tatsächlich nicht hier bei uns, Julia, sondern sie sind in Savannen oder in irgendwelchen Tropengebieten und so. Da gibt es tatsächlich die meisten Ameisen. Also gerade tatsächlich hier so in städtischen Gebieten und so gibt es gar nicht mehr so viele Ameisen, muss man sagen.
Okay, weil wenn man die so zusammennimmt, wenn man sie zu einem Ball formen würde, die Ameisen, wie viel ist das so? Wie viel Tonnen?
Wie viel Tonnen?
Megatonnen.
Es gibt ja immer dieses Biomasse, ne?
Ja.
Müsste ich nochmal nachlesen. Aber ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich auch eine immens große Zahl sein. Das, was ich auf jeden Fall gelesen habe, ist, dass wenn du alle Ameisen auf eine Waagschale packst und auf die andere Seite der Waagschale packst du dann alle wildlebenden Säugetiere und alle wildlebenden Vögel, dann wiegen die Ameisen immer noch mehr.
Oh, Alter. Okay.
Ja. Ameisen sind natürlich unfassbar interessante Tiere, auch für die Forschung an sich. Ne? Also allein, dass es ein Insektenstaat ist und, da freue ich mich sehr drüber, es ist eigentlich ein Matriarchat, muss man sagen, ne? Weil die meisten Arbeiterinnen, Königinnen, Soldatinnen, ne? Das sind natürlich alles weibliche Ameisen. Und ich habe so Sachen gelesen wie die Königin der roten Waldameise, die kann bis zu 25 Jahre alt werden. Das ist halt krass, das ist eine Ameise. Eine 25 Jahre alte Ameise.
Das, wow. Ja, das ist ja älter als Hunde und so werden, ne?
Ja, als manche Hunde. Eigentlich sagt man doch, ich dachte eigentlich immer, obwohl das ist wahrscheinlich nur bei Säugetieren so, ne? Also je kleiner das Tier ist, umso kürzer die Lebensdauer. Mhm. Aber bei Ameisen trifft das auf jeden Fall nicht zu.
Verrückt. Was ich besonders schön finde an Ameisen oder was ich so spannend finde, ist, es sind ja so krass viele und die haben so einen krassen Verkehr auch und so viele Straßen. Und es gibt eigentlich kaum Stau.
Ja.
Weil sie halt immer gleichmäßig, sie können das so viel besser als wir. Sie laufen immer schön gleichmäßig. Sie halten ihre Spur. Sie gucken nicht aufs Handy. Es funktioniert einfach. Die haben nie Stau.
Ja, es funktioniert unglaublich. Das ist halt einfach, also die Ameisen haben ja bestimmte Duftstoffe, also Pheromone, die sie eben ablassen, ne, sodass die andere Ameise genau weiß, in welche Richtung sie jetzt beispielsweise als nächstes auch laufen soll und so weiter. Ne? Also die machen das machen wir ja nicht so. ich glaube auch nicht, dass das jetzt alleine der Grund ist, warum da kein Stau entsteht, aber das ist natürlich was auch tatsächlich Gegenstand der Forschung ist, meine ich. Und ich glaube, man versucht auch, weil Stau ist ja auch um einiges komplizierter oder Lösungen für Stau ist ja um einiges komplizierter, als man denkt. Da schaut man auch tatsächlich, wie machen das eigentlich die Ameisen, von denen es ja viel mehr gibt, die viel dichter befahrene Straßen haben manchmal. Wie machen die das eigentlich genau?
Stell dir mal vor, diese 20 Billiarden Menschen versuchen auf einer Straße. Das würde niemals funktionieren, weil Ameisen klappt's. Die kriegen es hin.
Ja, Ameisen kriegen sowas hin. Tatsächlich werden Ameisen, sind auch Forschungsgegenstand für ganz viele Sachen. Denn beispielsweise, was ich ganz interessant finde, auch bei Ameisen kann es mal zu einer Epidemie oder so kommen. Ne? Und die haben einfach ganz klare, strikte, ich würde auch sagen, sehr vertraute Maßnahmen. Selbstisolation zum
Maskenpflicht.
Beispiel. Maskenpflicht. Süß, also aus Blättern machen die dann so kleine Masken. Genau, dann gibt es auch eine Bundesgesundheitsminister-Ameise, die, nein, das ist natürlich nicht so.
Die immer nur nachts neue Regeln aufstellen.
Genau, ja also
ach, okay.
Auch da.
Selbstisolation?
Genau, Selbstisolation. Also auch selbst da wird dann eben geschaut, wie machen das eigentlich Ameisen? Wieso klappt das bei denen gut und was können wir uns abgucken? Ja, ich bin eigentlich nur auf so Sachen hängen geblieben wie, was es noch für kranke andere Ameisenverhalten gibt oder dass es zum Beispiel auch Ameisengäste gibt. Es hat jetzt gar nicht mehr so viel damit zu tun, wie viele 20 Milliarden Ameisen es gibt oder was die jetzt so, was wir von denen lernen können. Aber ich fand krass, dass es einfach Ameisengäste gibt. Einmal gibt es so Parasitäre, die einfach in dem Bau leben und eigentlich auch gar nicht erwünscht sind. Also Fressfeinde zum Beispiel. Und da habe ich eine Spinne entdeckt, die heißt, also es ist auch eine Springspinne und die verkleidet sich als Ameise und lebt dann mit all den anderen Ameisen zusammen da drin. Und das ist total krank, weil Ameisen haben ja eigentlich so drei Körpersegmente, ne? Kopf, Brustteil und dann der Hinterleib und Spinnen ja zwei. Aber der Hinterleib von dieser Spinne hat nochmal so einen schwarzen Übergang, sodass es aussieht, als hätte sie doch noch ein drittes Körpersegment hinten. Das fand ich schon völlig krank. Und die haben ja acht Beine, die Spinnen. Und die Ameisen ja nicht, die haben ja sechs. Und die Spinne nimmt ihre anderen zwei Beine vorne und hält die so nach vorne wie Fühler. Und so läuft die durch den Ameisenbau. Und alle Ameisen denken so, ah ja, hi, ja, du bist auch eine Ameise. Und ich finde es einfach so creepy, dass diese Spinne, und wir haben ja schon mal in der Folge darüber gesprochen, dass Spinnen ja vielleicht träumen können und so, ne? Also Spinnen werden für mich halt immer menschlicher gerade, habe ich das Gefühl. Weil wenn eine Spinne eine Ameise sieht und sagt, ah ja, ich bin auch eine Ameise und dann ihre beiden Vorderbeine so nach vorne macht und die anderen Ameisen nachmacht, finde ich einfach völlig krank und die frisst auch Ameisen.
Gut, nächstes Thema. Einkaufsliste raus, Leute. Wir müssen jetzt mal was einkaufen gehen und zwar wir brauchen eine gewünschte Menge Wasser. Dann brauchen wir noch als nächstes davon 4 Volumenprozent Spülmittel, 0,1 Volumenprozent noch dazu Guarkernmehl, 10 Volumenprozent Glycerin und dann noch ein paar Spritzer Zitronensäure. Was kommt raus?
Glycerin hast du gesagt, ne?
Ja.
Also irgendwas nicht Essbares, oder?
Zu Glycerin komme ich später noch. Glycerin kann man nämlich essen und ich war schockiert. Wir machen Seifenblasen.
Ah, ach schön.
Ja. Das ist das perfekte Rezept, um die perfekte Seifenblase zu machen in Sachen Haltbarkeit und Lebenszeit und Stabilität. Ja. Es ist eine französische Metastudie, die jetzt rausgekommen ist, die für eben eine für alle Mal alle anderen Studien analysiert hat und selbst nochmal ausprobiert hat und jetzt gesagt hat, that's the right thing. Also das ist genau das richtige Verhältnis von den ganzen Inhaltsstoffen. Und da haben sie eine intensive Literaturrecherche gemacht und auch natürlich Gespräche mit den Menschen gemacht, die die meisten Seifenblasen produzieren und benutzen, Straßenkünstlerinnen und Künstler. Und eine erste Feststellung in dieser Studie war, Seifenblasen brauchen Seife, der Hauptbestandteil ist also Geschirrspülmittel. No shit, Leute.
Ja, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Das glaube ich auch, ja.
Ja, und dann haben sie halt rumprobiert mit automatischen Seifenblasen, Machmaschinen und hin und her. Und zwischendrin haben sie bestimmt auch ein paar Schaumpartys geschmissen. Und dann stand eben am Ende das Rezept. Und also bevor jetzt jemand kommt, aber nein, das Seifenblasenrezept meiner Oma ist natürlich das Beste. Sie haben da auch noch einen kleinen Disclaimer dann eingebaut in ihr Rezept. Sie sagen, natürlich haben wir hier keinen Beweis dafür geliefert, dass dieses Rezept das Bestmögliche ist. Aber es ist das Rezept, was auf systematischen Studien und klaren physikalischen Argumenten das beste Seifenblasenrezept ist. Wir verlinken es euch auch nochmal in den Shownotes, falls ihr es nachkochen wollt. Und damit kann man dann eben vermutlich die größte und die haltbarste Seifenblase machen. Und der Weltrekord für eine freischwebende Seifenblase, also freischwebend, ne, nicht, dass die irgendwo aufdotzt, ist von einem Volumen von gut 96 Kubikmetern. Da passt durchaus ein Auto rein, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall passt da ein Auto rein. Das ist riesengroß.
Das ist riesengroß.
Und auch sehr beeindruckend. Aber was ich auch beeindruckend finde, ist, dass es sowas wie Seifenblasenkünstler gibt. Mhm. Also es gibt auch wirklich jeden Beruf, den man sich vorstellen kann.
Mhm. Und es gibt auch jetzt hier Forschende, die sich SeifenblasenwissenschaftlerInnen nennen können, auf jeden Fall.
Das ist auch unfassbar süß. Das klingt wie in so einem Märchen, ne? Also in einem Märchen, wo es Zauberer gibt und, weiß ich nicht, andere süße Menschen und dann gibt's auch Seifenblasenwissenschaftler. Also klingt nicht wie aus dieser realen, brutalen, kranken Welt, in der wir eigentlich leben.
Das stimmt. Und falls ihr hier den Podcast vielleicht ja in der Badewanne hört. Wer weiß, für viele ist das ja so runterkommen, Entspannung in der Badewanne hören. Erstens, schreibt uns gerne, es würde mich sehr interessieren, wo ihr uns hört. Und zweitens, ein kleiner physikalischer Fakt für euch. Der Schaum in der Badewanne, das sind ja immer ganz viele ganz kleine Bläschen. Und bei so einem Schaum ist es wohl so, dass maximal immer 3 Seifenblasen an einem Schnittpunkt sind. Und der Winkel ist immer exakt 120 Grad, an dem sie sich treffen.
Ja, das kann man auf jeden Fall berechnen, dass das, dass nur diese Konstellation so funktioniert. So ein bisschen wie bei Schneeflocken auch, ne? Schneeflocken haben ja immer 6 Zacken, weil wenn man sich das auf molekularer Ebene anguckt, dann passt das nur so zusammen. Das stimmt. Nee, Seifenblasen sind cool. Seifenblasen gab es auch schon auf der ISS, da muss ich immer dran denken, dass man da auch Seifenblasen, oder Alexander Gers hat damals, glaube ich, sogar das Experiment gemacht, dass er eine Seifenblase in Schwerelosigkeit gemacht hat und die sind da besonders lange haltbar. Besonders lange, weil die Seifenflüssigkeit oder warum so eine Seifenblase gerne mal platzt, ist ja, weil die
Schwerkraft.
Schwerkraft die Seifenflüssigkeit eben nach unten auf den untersten Punkt runterzieht auf der Seifenblase und das passiert in Schwerelosigkeit natürlich nicht.
Das ist, okay, wie groß müsste die ISS sein, dass man so eine riesige Seifenblase reinmachen kann und den Weltrekord, das ist ja dann nicht der Weltrekord, sondern der Universe-Rekord vielleicht, aufstellen könnte, ja. Noch ganz kurz zum Glycerin, ich will das noch auflösen.
Ach so, ja genau.
Weil also du am Anfang gesagt hast, giftig. In geringen Mengen ist Glycerin nicht schädlich und ich habe natürlich auch geguckt, wo kriege ich das her und ich bin auf Glycerin zum Backen gestoßen.
Was?
Und dachte so, was zur Hölle? Tatsächlich ist Glycerin, also ich kenne es eher aus Frostschutzmitteln und so weiter, ne?
Ja, genau.
Aber ja, zum Beispiel auch in Fondant benutzt man das, wenn irgendwas besonders elastisch werden soll. Und in kleinen Mengen ist es wohl nicht schädlich.
Okay, nichts ist in kleinen Mengen schädlich, ne? Also auch Gift ist in besonders kleinen Mengen wahrscheinlich nicht so schädlich.
Ja,
aber
wenn man mehr als 50 Milliliter der Flüssigkeit verzehrt, kann es zu Kopf- und Nierenschmerzen und zu einem Rauschzustand kommen.
Oh.
Also vielleicht doch nicht zu viel Fondant futtern von der nächsten Torte. Wer weiß, was da
Fondant
drin ist.
Mega lecker.
Aber jetzt weißt du auch warum, Sina.
Ja, wahrscheinlich wegen dem Zucker, aber klar, eigentlich wegen dem Glycerin. Rauschmittel, sehr schöner Übergang zum nächsten Thema. Denn Mykologie, hast du davon schon mal gehört?
Was ist das für eine Mykologie? Pilze?
Ja, genau. Genau, ist die Wissenschaft der Pilze. Also Mykologen sind eben die Wissenschaftler, die sich mit Pilzwissenschaft auseinandersetzen. Und Paul Stamens ist ein Mykologe aus den USA, der auch schon zahlreiche Bücher und so veröffentlicht hat. Und der hat, also zum Thema Pilze, und der hat eine wunderbare Aussage getroffen. Er ist der Meinung, dass man für Langzeit-Raumfahrtmissionen, die vielleicht manche AstronautInnen antreten müssen in der fernen Zukunft, dass man da vielleicht Magic Mushrooms der Besatzung mitgeben sollte. Drogen
just
im Weltall.
Just to have fun, so? Oder
ja, das wollen wir hier doch gerne mal diskutieren, Julia. Drogen im Weltall ist doch absolut fucked up wertig.
Okay, warum? Was für einen Sinn soll das haben?
Ja, was haben Magic Mushrooms denn für einen Sinn? Oder was haben Drogen?
Bewusstseinserweiterung.
Genau.
Erweiterung des Sehsinns im weitesten Sinne. Okay, und aber soll das tatsächlich einen praktischen, sinnvollen Nutzen haben oder mehr nur so zum Spaß?
Ja, also er ist der Meinung, dass natürlich, gerade wenn es jetzt irgendwie, ich meine, die Astronauten auf der ISS, die sind ein halbes Jahr da oben, ne? Zu 6 oder auch zu 8 oder so und genau, treffen auch keine anderen Menschen, sind da oben vielleicht manchmal auch ein bisschen einsamer. Wenn man wirklich auf so richtige Langzeitmissionen gehen würde beispielsweise, da hat man ja durchaus Schwierigkeiten mit Einsamkeit, mit Depressionen, in der Leere des Weltalls und so. Und da ist er einfach der Meinung, dass Magic Mushrooms oder vielleicht auch andere Psychopharmaka eine gute Lösung bieten könnten, um die Moral der Crew hochzuhalten.
Okay, gibt's da bei der NASA Regeln? Ist das explizit eigentlich verboten, keine Ahnung, Alkohol mit hochzunehmen?
Ja, ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal angeguckt bei der Ausschreibung. Die ESA hat ja gerade AstronautInnen gesucht, ne, letztes Jahr. Wird übrigens im Oktober wird bekannt, wer in der neuen Astronautenkorps mit drin sein wird. Stay tuned. Aber da habe ich auch nochmal gelesen, dass man auch als BewerberIn eigentlich überhaupt kein Drogenproblem haben darf. Also es ist eigentlich strikt verboten, dass man irgendeine Drogenabhängigkeit hat. Ich glaube, nicht mal Raucher sollte man sein. Also deswegen macht es für mich irgendwie keinen Sinn, dass man da die Drogen einfach nach oben schickt.
Ja, okay, es kommt ja wieder auf die Menge an, ne? Vielleicht haben sie auch ein bisschen Glycerin dabei.
Ja,
oder?
Richtig, genau. Ich meine, Alexander Gerst musste da oben Seifenblasen machen, wer weiß. womit wird er das gemacht haben? Vielleicht hat er Glycerin dabei gehabt dafür.
Ja, aber bestimmt ist es auch einfach verboten, sich in irgendeiner Weise auf der ISS zu berauschen. Oder gibt es auch bestimmt eine Klausel?
Auf jeden Fall. Also Alkohol wird auf jeden Fall verboten sein. Und da wirst ja auch gar nicht so leicht drankommen, ne? Also kannst ja nicht irgendwie, da kannst du nicht irgendeinen Lieferservice oder so hochbestellen, der dir mal gerade, weiß ich nicht, ein Sixpack irgendwas bringt. Also das funktioniert da so nicht.
Du bestellst so in der App. Und ja, dann genau. So, ja, also das Ziel bewegt sich irgendwie permanent mit 20.000 Kilometern in der Stunde.
Das sieht lustig aus auf dem Screen. Man kann ja immer sehen, wie der Lieferando-Fahrer irgendwo langfährt, ne?
Oder auch ne, hier Flink und so weiter. Ja. Das wird sportlich. Okay.
Das wird sportlich. Aber ich habe mir mal angeguckt, was so im generell in dem Medical Kit drin ist, weil das wäre ja so der Ort, wo man dann die Magic Mushrooms auch aufbewahren müsste, ne? Wenn man merkt, oh, heute bin ich nicht so gut drauf, ich bin traurig, ich fühle mich einsam. Ich nehme jetzt mal einen von diesen Pilzen. Und da sind auch interessante Sachen drin. Also schon Apollo 11 hatte echt wirklich eine gute Mischung dabei, würde ich sagen. Also mit sämtlichen Amphetaminen, Opium war dabei und sowas. Also die hätten sich, wenn alles schief gegangen wäre.
Also schon abschießen können.
Ja, hätten sie sich literally abschießen können, genau. Und auch im jetzigen Medical Kit sind echt interessante Sachen drin. Zum Beispiel Aripiprazol, genau. Ich kenne mich damit nicht so aus. So ein Medikament gegen Schizophrenie kann man nehmen. Dann Lorazepam. Das hilft wohl gegen Angstzustände und wirkt auch irgendwie sehr beruhigend. Also würde ich mal sagen, ist dann so der Marihuana-Ersatz vielleicht, könnte ich mir so vorstellen, ja, wenn man ein bisschen runterkommen will. Und auch zum Beispiel Vicodin, das ist, alle, die Dr. House gesehen haben, wissen ja, dass Dr. House auch so medikamentenabhängig war von so einem bestimmten Schmerzmittel. Mhm. Und das haben die auch dabei. Ja, also nicht nur einfach Ibuprofen ist am Start, sondern die haben da echt einiges. Und ich glaube, wenn man das in der richtigen Konstellation zusammenwirft, dann kann man einen guten Abend haben.
Könnte man, aber also ich habe gerade drüber nachgedacht, klar, wenn du da oben einen Angstzustand entwickelst, natürlich kannst du irgendwie mit der Erde schalten und so weiter, aber es ist ja auch total wichtig, dass du, falls du eine medizinische Psychotherapie tatsächlich brauchst, auch ne, mit Medikamenten, dann ist es wichtig, dass du einfach für alle Eventualitäten natürlich dann auch gerüstet bist, sonst wird es ja auch gefährlich für alle, die da oben sind oder
auf jeden
du traust
Fall.
Dich nicht mehr reinzusteigen und wieder runterzufliegen und so weiter.
Auf jeden
Fall. Das ist
Fall.
Schon total sinnvoll.
Also ich habe mir das auch überlegt, ne? Also ich nehme ja mittlerweile überall, wenn ich irgendwie mal ein paar Tage weg bin, Ibuprofen mit, aber wenn ich da oben ein Spacewalk machen müsste oder so, die Erde unter mir, die ganzen Sterne über mir, ich bin irgendwo im freien Raum, ich hätte immer Aripiprazol oder so mit dabei in meinem Helm, irgendwo an den Helm geklebt, wenn ich einen Angstzustand bekomme, dass ich irgendwie mit meinem Kopf schnell irgendwie die Innenseite vom Helm komme.
Ja, okay, aber bottom line, es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass sie Magic Mushrooms einfach nur so mitbekommen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Also der wurde natürlich nicht nur dafür gefragt, ne? In dem Interview ging es eigentlich darum, was generell irgendwie Pilzzüchtung oder also was jetzt ernährungstechnisch Pilze eigentlich vielleicht für die für Langzeitmissionen irgendwie bringen könnten, weil das ist ja ein großes Problem, wenn wir irgendwo hinfliegen, dass wir ja immer irgendwie was zu futtern brauchen, was zu snacken. Und das kannst du ja nicht alles mitnehmen, ne? Musst du dir vielleicht auch selber dann züchten, ja. Und ich will nur was zu seiner Seriosität sagen von Paul Stamets. Der ist so bekannt und so beliebt, dass sogar in der Serie Star Trek ein Charakter nach ihm benannt wurde. Das fand ich echt krass. Und ich bin wirklich sicher, es gibt genug Nobelpreisträger da draußen, die würden ihren Preis sofort eintauschen, wenn sie genau sowas auch kriegen können. Einem Star Trek-Charakter, der so heißt wie du. Paul Stamets bei Star Trek ist nämlich natürlich auch ein Mykologe. ein Astromykologe aus dem Jahr 2400, weiß ich nicht, wann das spielt.
Okay, cool. Nice, das ist eine richtig, richtig coole Ehrung. Vielleicht gibt's ja eines Tages auch einen Charakter, der Sina Kürz heißt. Das fand ich auch cool.
Was ist der dann?
Was ist der?
Was bin ich dann, Julia? Wie werde ich bei Star Trek in Erinnerung? Ich gucke gar kein Star Trek.
Was ist eigentlich dein Job, Sina? In diesem Sinne, Leute, genießt euer Schaumbad, genießt eure Pilzpfanne und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Die Pilzpfanne im Schaumbad, das sind wahre Faktabhörer.
Nee, wir freuen uns ernsthaft immer über kleine Nachrichten von euch. Schickt sie uns total gerne über WhatsApp oder auch an faktab@swr2.de oder verteilt auch ein paar Sternchen oder Seifenblasen-Bubbles, was auch immer es auf der Podcast-Plattform gibt.
Schickt
uns
eure Lieblings-Emojis, das könnt ihr machen über WhatsApp.
Das könnt ihr auch mal machen.
4321508, schickt uns oder eure Favorite-Emojis. Wir wollen einfach nur die Emojis, wir müssen gar nichts dazu sagen.
Oder wenn man faktab als Emojis schreiben müsste, was wären das für Emojis? Können wir uns ja mal überlegen, bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Woche und bis dann. Tschüss.
Redaktion Chris Eckert. Idee: Christoph König.